Heute hören wir auf ein Wort, ein tröstliches Wort, ein mutmachendes Wort aus dem Propheten Jeremia. Und wer den Propheten Jeremia ein bisschen kennt, der weiß, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Wir haben das in den letzten Tagen in der fortlaufenden Bibellese ein Stück ja mitbekommen. Jeremia lebt in einer schwierigen Zeit. Er lebt in der Zeit, wo Jerusalem untergeht, wo der Tempel zerstört wird. Und das meiste, was Jeremia seinen Leuten zu sagen hat, ist ziemlich unangenehm. Nicht nur für die Leute, die das hören, sondern für den Jeremia auch selbst. Also er sagt immer wieder, kehrt um, lasst euch nochmal von Gott auch leiten. Und er muss die Erfahrung machen, dass die Menschen nicht auf ihn hören. Und noch mehr, er leidet wirklich auch selbst unter dieser Situation, und vom Propheten Jeremia sind uns eben auch sehr erschütternde innere Glaubensbekenntnisse überliefert, wo er klagt, Gott, warum muss ich das jetzt eigentlich hier erdulden? Nehme ich lieber weg von dieser Erde, ich will nicht. Und trotzdem, gerade weil dieser Jeremia so gebeutelt ist, ist er eben auch jemand, wie das so ist, wenn jemand selbst durch Leid geht, er hat auch eine starke Trostbotschaft, und die ist heute für diesen Tag vorgesehen. Ich lese diesen ersten Seelsorgebrief der Bibel, der sich an die Weggeführten in Babel richtet. Ihr könnt es auch nachverfolgen, Jeremia Kapitel 29. Es ist im Gottesdienstblatt abgedruckt. Der Prophet Jeremia schickte aus Jerusalem einen Brief an die Sippenoberhäupter, die Priester, die Propheten und alle anderen, die den Angriff der Babylonier überlebt hatten und von Nebukadnezar nach Babylonien verschleppt worden waren. Jeremia schrieb: So spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ: Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und erntet ihre Früchte. Heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Denn ich sage euch, die Babylonier werden 70 Jahre lang herrschen. Und erst wenn diese Zeit um ist, werde ich mich euch wieder zuwenden. Dann lasse ich meine Verheißung in Erfüllung gehen und bringe euch wieder in euer Land zurück. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung, mein Wort gilt. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Aus allen Ländern und Orten, in die ich euch zerstreut habe, will ich euch wieder sammeln und in das Land zurückbringen, aus dem ich euch damals fortgejagt habe. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ich habe es einleitend gesagt, Jeremia schreibt einen Trostbrief an die Weggeführten im Exil, also an das Volk Israel, Teile der Oberschicht, die weg sind von ihrem Land, von Jerusalem, vom Tempel. Und wie es im Psalm 137 heißt, wir saßen an den Ufern und weinten. Also die Menschen waren bedrückt, sie waren traurig, und Jeremia schreibt ihnen aus der Ferne, aus ihrer verlorenen Heimat, einen Trostbrief. Und er beginnt erstens mit der Zumutung. Denn was Jeremia ihnen sagt, da sind ja schöne Worte drin, aber ganz deutlich wird gesagt, euch stehen 70 Jahre Exil bevor. 70 Jahre Leben in der Fremde. Und wir können uns alle ausrechnen, wenn die Leute damals genauso alt geworden wären wie wir heute, heißt das, jeder, der diese Zusage hört, wird sie in seinem eigenen Leben nicht mehr erleben. Also 70 Jahre Exil, sagt der Prophet Jeremia an. Und wir wissen aus der Geschichte, dass es ja tatsächlich so gekommen ist. Es passt nicht ganz genau mit den Jahren, aber ungefähr kommt es hin, dass das Volk ja dann wirklich zurückgeführt worden ist. Ich musste so dran denken, wir kommen mit 70 Tagen Corona schon nicht so gut hin. Was ist, wenn es 70 Wochen werden? Ich wage gar nicht zu sagen, ja, wenn es noch mehr wird. Und die Frage stellt sich damals wie heute, wo ist jetzt Gott? Und was Jeremia da sagt, klingt ziemlich hart. Er sagt, es gibt keine Lösung schon morgen. Richtet euch ein in dem Leben, wie es jetzt nun mal ist. Haltet es für möglich, dass Gott dabei ist und dass ihr Gott gerade hier in dieser Situation suchen und finden könnt. Freundet euch mit dem Leben an, so wie es jetzt nun mal ist. Das sagt Jeremia ziemlich deutlich, auch wenn das wirklich eine Zumutung ist. Und mir auch klar ist, wenn wir das auf unsere Zeit übertragen, ist das auch eine Zumutung, das so zu hören. Aber so habe ich es gehört und möchte ich es euch weitergeben, dass Gott uns Mut macht und zumutet, uns auch mit dem zu arrangieren, wie es ist. Also erstens die Zumutung, zweitens der Gestaltungsspielraum. Man kann diese Dinge ja sehr verschieden hören, 70 Jahre. Also einerseits, ich habe gesagt, keine gute Aussicht, man wird es selber nicht erleben, negativ. Positiv formuliert steckt ja da auch einiges drin, weil nämlich gesagt wird, die Zeit des Leidens ist begrenzt. Und in diesem Fall, in der Bibel, ist es sogar mit einer Zeitspanne festgelegt. Und positiv ist auch an dieser Sache, dass ja deutlich ist, wenn wir hören und wenn die Leute damals hören, es handelt sich um so eine lange Zeit, dass man in dieser Zeit einiges machen kann, dass man in dieser Zeit einiges gestalten kann und dass es überhaupt nicht darum geht, den Kopf in den Sand zu stecken und zu fragen, wo ist Gott denn jetzt eigentlich, den ich mir eigentlich ganz anders gewünscht hätte, sondern zu hören auf das, was Gott sagt. Denn Gott sagt damals wie heute, ich bin heute schon da und nicht erst, wenn Covid-19 vorbei ist. Ich bin da, wenn wir etwas sehr Schweres durchmachen müsst und jetzt werden sehr konkrete Ratschläge gegeben, wie der Prophet sagt, freundet euch mit diesem Leben an, in dem ihr jetzt seid. 4 Ratschläge werden gegeben und ich finde, sie sind sehr interessant und auch sehr wirklichkeitsnah. Baut Häuser. Zweitens, legt Gärten an. Drittens, gründet Familien, pflanzt euch fort. Das wird ja hier sehr deutlich gesagt. Das steht in der Bibel. Und viertens, betet für eure Stadt oder suchet der Stadt Bestes. Ich möchte mal diese einzelnen Aufforderungen ein Stück mit euch durchgehen und immer unter der großen Überschrift, heute mit der Verheißung Gottes für morgen leben. Das hat ja Auswirkungen auf unsere Gegenwart, wie wir jetzt leben. Und das hatte Auswirkungen darauf, wie das Volk Israel im Exil gelebt hat und sein Leben gestaltet hat. Also, die Aufforderung, Häuser zu bauen und Gärten anzulegen, findet sich in der Bibel sonst so nicht wieder, so positiv. Und ganz interessant ist, dass die Menschen aufgefordert werden, Gärten anzulegen. Diese Aufforderung oder diese Schilderung gibt es nur einmal in der Bibel vorher. Am Anfang der Bibel, als Gott selbst nämlich als Gärtner auftritt, einen Garten gestaltet und den Menschen hineinsetzt und sagt, bebaut und bewahrt den. Und genau an dieses Wort knüpft Jeremia jetzt an, wenn er sagt, legt Gärten an. Also das, was am Paradies am Anfang war, das sollt ihr jetzt in der Fremde, in eurer schweren Zeit, sollt ihr tun. Das ist euer Gestaltungsspielraum, nutzt ihn aus. Legt also einen Garten an und lasst euch daran erinnern, am Anfang hat Gott der Herr das auch gemacht. Mir kam dann gleich das Wort, was Luther oft in den Mund gelegt wird, ihr kennt das, dass Luther in die Weltuntergangsstimmung, die ja ziemlich oft in der Geschichte vorkommen, hineinsagt, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Das ist die gleiche Haltung aus dem Glauben heraus, aus der Verheißung für das Morgen, was wir noch gar nicht so erleben oder übermorgen oder in 70 Jahren, heute die Welt zu gestalten. Interessant finde ich auch und auch wichtig für uns, dass so deutlich gesagt wird, pflanzt euch fort, vermehrt euch, legt einen Schwerpunkt auf die Familie. Ich denke, das hat an Bedeutung nichts verloren, sondern das sind Worte und auch Hoffnungszeichen. Kinder sind ein Hoffnungszeichen für die neue Welt Gottes. Das gilt auch heute. Und jetzt möchte ich mit euch aber darüber nachdenken, dieses schöne und auch wichtige und total ungewöhnliche Wort an dieser Stelle, wie es bei Luther heißt, suchet der Stadt Bestes, oder ich lese es nochmal hier vor, wie es in der Hoffnung für alle heißt, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Ich finde das unglaublich. Ihr müsst euch ja vorstellen, das Volk Israel ist im Exil. Es lebt bei seinen Feinden. Und die Babylonier leben einen Glauben, der sich überhaupt nicht in Einklang mit dem bringen lässt, was ein frommer Jude so macht. Und trotzdem wird gesagt, liebe Leute, ihr seid jetzt dort, ihr sollt die Gärten gestalten, ihr sollt euch vermehren und ihr sollt für das Gemeinwohl sorgen. Für die Stadt, die dort ist, für die Gegend, in der ihr lebt, für Babylon. Für die Feinde. Ihr sollt den Shalom, das steht dort im Original, also den Frieden suchen für diese Gegend. Und dann wird auch gesagt, was eigentlich einleuchtend ist, wenn es den Menschen in eurem Umfeld gut geht, das sind keine Juden, das sind keine Frommen im damaligen Sinn, dann geht es euch auch gut. Und das heißt übersetzt, wenn es den Menschen in unserer Gegend gut geht, da ist nicht an die Christen gedacht, dann wird es auch uns Christen gut gehen. Und das wiederum sagt auch ganz viel über das Wesen der Fürbitte aus. Der natürliche Mensch, und ich schließe mich ein, wir beten erstmal für uns, für unsere Gemeinde, für unser Kloster. Aber der Weg des Gebets, der Weg der Fürbitte setzt bei den anderen an. Und er bringt sie vor Gott. Und er fügt die Verheißung hinzu, wenn es den anderen gut geht, dann werdet ihr auch etwas davon haben. Und deswegen stelle ich mir die Frage und stellt uns Gott auch die Frage, wo setzen wir Zeichen? Wo setzen wir Zeichen in unserer Gesellschaft? Was sind unsere Gärten, die wir anlegen? Was sind unsere Hoffnungszeichen, die wir anderen mitgeben? Ein letzter Punkt, also erstens die Zumutung, zweitens der Gestaltungsspielraum, ich habe vier Punkte genannt, und viertens das kleine und das große Heil. Ich habe etwas Schönes bei einem Ausleger gefunden, was ich euch gern weitergeben möchte. Und zwar ist dieser Brief, den Jeremia schreibt, ja in zwei Abschnitte geteilt. Also einmal wird gesagt, das macht bitte schön heute, legt eure Gärten an, vermehrt euch, betet für die Stadt und so weiter. Und dann wird aber gesagt, was in den 70 Jahren danach geschehen wird. Also wenn Gott die Zeit für vollendet hält, wird er die Babylonierherrschaft beenden und dann wird er das Volk Israel wieder zurückführen. Sie werden beten und erhört werden. Und ich finde diese Unterscheidung so gut, dass gesagt wird, was am Anfang gesagt wird, also bis Suche der Stadt Bestes, da geht es um das kleine Heil. So wie Gott heute schon erfahrbar wird, in den Herausforderungen, in den Schwierigkeiten, da zeigt er sich, da ist er da und da liegt unser Auftrag. Und das große Heil, das steht noch aus, damals für die Israeliten 70 Jahre später, also in einem Horizont, den sie selbst nicht mehr erleben konnten. Und ich glaube, das ist genau unsere Situation. Auch mit den Versprechungen, die Gott uns gibt, dass er uns einen konkreten Auftrag gibt, dass wir wissen dürfen, auf uns wartet die Erlösung, auf uns wartet die Zeit, wo es kein Leid mehr gibt, aber wir leben genau dazwischen. Und weil wir aber wissen, dass es das große Heil gibt, weil wir wissen, dass Gott seine Versprechen auch einhält, dürfen wir heute mit ihm leben. Und wir dürfen heute auch schon erleben, immer mal wieder so in kleinen Portionen, dass er sich heute auch finden lässt, dass er sich freut darüber, wenn wir ihn suchen und dass er so manches Gebet auch hier und heute nicht unerhört lässt. Und das ist doch wunderbar und ich finde eine tröstliche Botschaft in unserer Zeit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.